Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. So lässt sich FPÖ-Chef Herbert Kickl gestern Sonntag nach der Wahl feiern. Seine Partei ist stärkste Kraft. Es ist das historisch beste Ergebnis für die Freiheitlichen in Österreich. Deutlich weniger Grund zum Feiern haben da ÖVP, SPÖ und Grüne. Sie alle haben Stimmen verloren. Wie geht's jetzt weiter? Wird Herbert Kickl jetzt wirklich Volkskanzler? Oder geht sich am Ende doch wieder eine große Koalition aus SPÖ und ÖVP aus? Und wer hat der FPÖ eigentlich diesen riesigen Wahlerfolg ermöglicht? Una Kreuzleitner aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion weiß Antworten. Una, du hast für den Standard natürlich ausführlich von der Wahl berichtet. Wir haben gestern schon direkt nach dem ersten vorläufigen Ergebnis eine erste Einordnung gehabt. Seitdem hat sich am Ergebnis aber dann doch noch ein bisschen was getan. Inwiefern denn?
Also vorweg muss man sagen, die Hochrechnungen gestern waren eigentlich sehr genau. Also die haben das Ergebnis, wie wir es jetzt haben, ganz gut getroffen. Am Abend haben sich noch ein paar wenige Prozentpunkte verschoben, aber im Grunde genommen war das, was schon am späteren Nachmittag hochgerechnet wurde, relativ das Ergebnis, vor dem wir auch heute stehen noch. Die FPÖ hat mit ihrem Spitzenkandidat Herbert Kickl rund 28,8% gemacht und damit deutlich die Wahl gewonnen, deutlicher als es zuletzt erwartet wurde. Sie ist damit zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik auch bei einer Nationalratswahl auf Platz 1. Das hat sie ja schon bei der EU-Wahl geschafft. Jetzt ist es auch bei der zweiten bundesweiten Wahl und der ersten Nationalratswahl der Fall. Die ÖVP landete am Ende auf Platz 2. Das wurde ja auch prognostiziert, sehr lange schon in den Umfragen. Allerdings war es dann doch nicht so eng, wie man zuletzt geglaubt hat. Kanzler Karl Nehammer, der auch ÖVP-Parteichef ist, hat ja zuletzt diese Aufholjagd ausgerufen, hat beim Wahlkampfabschluss der ÖVP noch ein Fotofinish hervorgesagt. Am Ende lag die ÖVP bei 26,3% und immerhin sind das 2,5 Prozentpunkte zwischen ersten und zweiten. Also ganz so ein Fotofinish war es dann doch nicht. Auch die SPÖ hat am Ende ihr Ziel eindeutig verfehlt. Die SPÖ wollte Erster werden, die SPÖ wollte dazugewinnen. Weder das eine noch das andere ist am Ende eingetreten. Die SPÖ ist Dritte geworden und zwar eindeutig mit 21,1% und hat sogar, wenn auch nur ganz wenig, verloren. Die Neos mit ihrer Spitzenkandidatin Beate Meindl-Reisinger sind die zweite Partei, die dazugewonnen hat. Wobei man sagen muss, die Neos haben ein bisschen das Problem, die werden in Umfragen immer höher eingeschätzt, als sie dann am Ende über die Zielgerade gehen. Denen wurde über 10% zugetraut, am Ende waren es 9,2%. Die Grünen, die ja mit Vizekanzler Werner Kogler zuletzt 5 Jahre in der Regierung waren, haben ebenfalls verloren. Die sind nach ihrem historisch besten Ergebnis von 2019 wieder unter 10% gefallen und haben jetzt 8,3%. Die Kleinparteien, davon gab es ja relativ viele, die diesmal kandidiert haben, haben alle den Einzug ziemlich deutlich verpasst.
Wer der große Gewinner ist, das hast du eigentlich eh schon gesagt. Die FPÖ hat ihr mit Abstand bestes Ergebnis geliefert bei einer Nationalratswahl. Wer sind denn aber so summa summarum sonst noch die Gewinner beziehungsweise vielleicht auch die großen Verlierer?
Also die FPÖ hat nicht nur Platz 1 gemacht, diesmal zum ersten Mal bei einer Nationalratswahl. Sie hat gleichzeitig auch einen Rekordplus von 12,6% verzeichnen können und hat auch das historisch beste Ergebnis eingefahren. Das war zuvor aus dem Jahr 1999, noch unter Jörg Haider. Auch das hat Kickl übertroffen. Also Kickl ist eindeutig der Wahlgewinner. Sein Problem ist allerdings, niemand will mit ihm jetzt in eine Regierung gehen. Die zweiten, die halt dazu gewonnen haben, sind die Neos, wenn auch weniger als gedacht. Die anderen Parteien haben durch die Bank verloren, am meisten die ÖVP. Die ÖVP hat sogar 11,2 Prozentpunkte verloren. Die SPÖ wiederum hat nur minimal verloren. Allerdings ist da der Verlust vielleicht sogar schmerzlicher, weil zumindest nach dem Ergebnis, das wir jetzt haben, da gibt es ja noch eine Schwankungsbreite von 0,4 Prozent, hätte die SPÖ das historisch schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte eingefahren.
Das heißt, abgesehen von Herbert Kickl und Beate Meidl-Reisinger haben da alle Spitzenkandidaten doch ziemlich bittere Wahlergebnisse zu verzeichnen. Wie schaut es denn in Sachen Konsequenzen aus? Hat da gestern irgendjemand seinen Rücktritt verkündet oder zumindest angeboten?
Also am Wahlsonntag hat noch niemand seinen Rücktritt angeboten, angekündigt etc. Ganz im Gegenteil. Man muss dazu sagen, die ÖVP hat zwar starke Verluste hinzunehmen, aber Kanzler Karl Nehammer sitzt eigentlich relativ fest im Sattel. Also die ÖVP hat damit gerechnet, dass sie verliert. Sie hat am Ende vielleicht sogar weniger verloren als zuerst oder in den vergangenen Wochen, Monaten prognostiziert war. Andreas Babler hat auch gesagt, dass er bleiben werde und mit der SPÖ gemeinsam weitergehen werde. Bei der SPÖ ist es ein bisschen schwieriger. Da war auch schon in der internen Analyse, die wir ja gestern auch zum Teil gehört haben, schon klar, dass der Streit innerhalb der SPÖ, die ständigen Querschüsse, die da kommen, mitverantwortlich gemacht wurden für das Ergebnis. Jetzt tagen erst einmal die Parteigremien aller Parteien, auch der SPÖ. Und da wird man sehen, was rauskommt und ob nicht Gegnerinnen und Gegner von Andreas Babler auch gegen ihn weiter auftreten werden.
Es ist natürlich schwer, da jetzt irgendwas zu prognostizieren, aber denkst du, Andreas Babler könnte vielleicht doch noch den Platz an der Spitze der Sozialdemokratie in Österreich räumen müssen?
Ich glaube, das wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Er selber hat ja zuerst einmal gesagt, er will nicht zurücktreten. Was es seinen Gegnerinnen und Gegnern innerhalb der Partei vielleicht ein bisschen schwieriger macht, ist, dass die SPÖ ja im vergangenen Jahr ihre Vorsitzwahl auf neue Beine gestellt hat. Das heißt, die Mitglieder haben jetzt ein Mitspracherecht, können den Parteivorsitz wählen und da wird es schwieriger zumindest als rein auf einem Parteitag oder in Gremien sich auf jemanden Neuen zu einigen, wenn die Basis vielleicht weiterhin hinter Babler steht.
Und der so klar abgewählte Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen, hat der signalisiert, dass es damit vielleicht genug war in Sachen politischer Karriere?
Das Ergebnis von den Grünen könnte sicher dazu führen, dass Werner Kogler früher als gedacht die Partei übergibt. Man muss dazu aber auch sagen, ich glaube kaum jemand hat gedacht, dass Werner Kogler jetzt in den kommenden 5 Jahren die Grünen anführen wird, sondern nach einer gewissen Zeit an eine Nachfolgerin übergibt. Das könnte jetzt mit dem Ergebnis natürlich schneller passieren, als wenn sie ein besonders gutes Ergebnis eingefahren hätten.
Abgesehen von den parteiinternen Konsequenzen dieses Wahlergebnisses wird natürlich vor allem interessant, wer Österreich in Zukunft regiert. Wie sieht's denn aus? Wer bekommt jetzt eigentlich den Regierungsbildungsauftrag vom Bundespräsident?
Also prinzipiell kann der Bundespräsident jeden Menschen in Österreich mit der Regierungsbildung beauftragen. Das ist natürlich normalerweise nicht der Fall. Normalerweise wird der oder die Parteichefin mit dem Regierungsbildungsauftrag versehen, dessen Partei auf Platz 1 landet. Alexander Van der Bellen hat sich am Wahltag bereits zu Wort gemeldet und da schon gesagt, dass er nach bestem Wissen und Gewissen den Regierungsauftrag vergeben wird, dass er auch darauf achten wird, dass bei der Regierungsbildung die Grundpfeiler der liberalen Demokratie respektiert werden und hat da etwa den Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, Menschen- und Minderheitenrechte genannt oder aber auch die EU-Mitgliedschaft. Und dass Alexander Van der Bellen jetzt nicht der größte Fan von Herbert Kickl ist, ist auch kein Geheimnis momentan.
Wie schaut es denn aus mit den Koalitionsvarianten, die sich im Moment rechnerisch überhaupt ausgingen?
Also aus jetziger Sicht gehen sich einige Koalitionsvarianten aus. Vielleicht vorweg muss man dazu sagen, dadurch, dass relativ viele Kleinparteien kandidiert haben und keine davon in den Nationalrat gekommen ist, ist die prozentuelle Mehrheit nicht gleich die Mandatsmehrheit im Nationalrat. Also rund 6,5% der Stimmen sind auf Parteien entfallen, die gar nicht im Nationalrat vertreten sind. Also diese Prozent fallen quasi einfach weg. Was sich ausgeht, ist eine Zweierkoalition der FPÖ sowohl mit der ÖVP als auch mit der SPÖ. Wobei man dazu sagen muss, beide Parteien haben eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl bereits mehrfach und auch am Wahlabend erneut ausgeschlossen. Auch die ehemals als Große Koalition bekannte Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ würde sich wieder ausgehen. Auch sie haben die Mehrheit in Mandaten, wenn auch nur eine sehr knappe. Dann gibt es natürlich noch die Dreiervarianten. In dem Fall wären das ÖVP, SPÖ plus ein dritter kleiner Partner, wobei da die NEOS sich ja schon mehrfach beworben haben, kann man sagen. Beate Meindl-Reisinger hat auch am Wahlsonntag noch gesagt, sie ist bereit zu regieren. Sie sind auch der wahrscheinlichere Partner, wenn man sich ansieht, wie gerade die türkis-grüne Koalition in den vergangenen Wochen sich immer mehr auseinandergelebt hat und andererseits die SPÖ auch in Wien gemeinsam mit den NEOS regiert.
Du hast schon angesprochen, Koalitionsvarianten mit der FPÖ, das wären einmal blau-rot und blau-türkis, blau-schwarz, je nachdem, die sich ausgingen. Dass FPÖ und SPÖ eine Koalition eingehen, das gilt, glaube ich, gemeinhin als wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Die ÖVP hat dagegen immer wieder dezidiert eine Koalition mit der Kickl-FPÖ ausgeschlossen. Ist es denn in Stein gemeißelt, beziehungsweise wäre sonst eine Zusammenarbeit mit eben nicht Herbert Kickl als Kanzler oder Vizekanzler denkbar?
Also die ÖVP hat ja auch am Wahlsonntag nach den ersten Ergebnissen bereits erneut eine Koalition mit der FPÖ und der Herbert Kickl ausgeschlossen. Kickl hat zwar die Wahl gewonnen, hat aber jetzt das Problem, dass er ganz alleine dasteht. Also nach diesem historischen Sieg auf die Seite zu treten und für einen anderen FPÖ-Funktionär Platz zu machen, das geht eigentlich nicht. Auch mit so einem Wahlergebnis zu sagen, ÖVP macht ihr den Kanzler, wir machen nur den Vizekanzler, ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Für die FPÖ wäre es vielleicht sogar fast besser gewesen, sie wären Zweiter geworden, dann hätte die ÖVP auch da einen Kanzleranspruch stellen können. Jetzt ist die ÖVP in der Position, dass keine Koalition ohne ihnen geht in Wahrheit. Und in jeder Koalition ohne der FPÖ sind sie die stimmenstärkste Partei und können mit Kanzler Karin Nehammer auch ihn erneut zum Kanzler machen.
Also denkst du, Herbert Kickls Traum vom Volkskanzler ist im Moment eher außer Reichweite?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr schwierig, dass sich eine Koalition rund um Herbert Kickl als Kanzler finden könnte.
Ona, du hast jetzt schon angesprochen, dass eine Koalition aus SPÖ und ÖVP sich ausginge, aber eben auch die Variante mit noch einem kleinen Partner dazu. Was hältst du denn davon derzeit für am wahrscheinlichsten und warum sollten sie sich überhaupt noch einen kleinen Partner dazu holen, wenn sie auch ohne ginge?
Also rein rechnerisch geht sich eine Zweierkoalition zwischen ÖVP und SPÖ aus. Allerdings mit nur einer sehr kleinen Mandatsmehrheit. Das heißt, sobald ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete krank wird, jemand vielleicht nicht gemeinsam mit dem Club stimmt, was ja auch schon vorgekommen ist, wird schwierig, die Mehrheit zu halten. Also ein dritter Partner würde einer Koalition natürlich mehr Sicherheit geben, was Gesetzesbeschlüsse etc. betrifft. Natürlich ist es mit einem Dritten auch immer schwieriger, sich auf gewisse Inhalte zu einigen, auf ein Koalitionsprogramm zu einigen, gerade wenn man auch so verschieden ist. Also zwischen ÖVP und SPÖ gibt es ja schon auch große Unterschiede in ihren Parteiprogrammen. Und wenn dann ein Dritter dazu kommt, wird es natürlich immer schwieriger, weil man ja Kompromisse eingehen wird müssen. Das ist das Wesen einer Koalition. Und je mehr Menschen oder je mehr Parteien daran beteiligt sind, desto komplizierter wird das.
Das wird also auf jeden Fall eine Abwägungsfrage, welche Variante sich da für die Praxis am ehesten eignet. Aber schauen wir doch nochmal auf die Motive, mit denen die Menschen gestern zur Wahlurne gegangen sind. Was war den Leuten bei ihrer Wahlentscheidung denn besonders wichtig?
Also was man über alle Parteien hinweg sieht, ist, dass ihnen die Inhalte am Ende wichtiger waren als die Personen, die an der Spitze gestanden sind. In den Wählerschaften der bisherigen Parlamentsparteien ist der Wunsch sehr ausgeprägt, dass die Partei wieder in das Parlament und in die nächste Regierung kommt. Aber nur bei den ÖVP-Wählerinnen und Wählern sieht man, dass es auch den sehr starken Wunsch gibt, dass die Partei den Kanzler stellt. Das ist bei den anderen Parteien nicht so der Fall. Die SPÖ wird in der Wahlforschung vor allem mit den Arbeitnehmerinteressen und sozialen Fragen in Verbindung gebracht. Und die NEOS können mit neuen Lösungen und ihrer Wirtschaftskompetenz punkten. Also die NEOS haben ja selber sich selbst als Reformkraft plakatiert. Das dürfte auch bei den WählerInnen angekommen sein. Aber bei den NEOS ist auch Beate Meindl-Reisinger ein wichtiger Faktor.
Ganz groß ist dann natürlich aber die Frage, womit konnte die FPÖ so viele Menschen überzeugen?
Interessant bei der FPÖ ist, dass der Parteichef Herbert Kickl hat ja selbst das Ziel ausgegeben, sogenannter Volkskanzler zu werden. Das sehen die Wählerinnen und Wähler nicht vordergründig. Für sie ist zu 79% vor allem das Thema Zuwanderung, Migration, Asyl wahlentscheidend gewesen. Ähnlich ist das übrigens bei den Grünen. Auch da ist ein inhaltlicher Punkt ganz ausschlaggebend gewesen und das war bei den Grünen der Klimawandel.
Jetzt hat die FPÖ natürlich auch viele Stimmen von Menschen bekommen, die beim letzten Mal noch andere Parteien oder vielleicht auch gar nicht gewählt haben. Woher kamen diese Stimmen denn genau? Wissen wir was darüber?
Also laut der Wählerstromanalyse des Meinungsforschungsinstituts Foresight sind von den rund 1.413.000 Personen, die diesmal die FPÖ gewählt haben, nur 589.000 Personen, die auch schon bei der vergangenen Wahl freiheitlich gewählt haben. Aus diesen Wählerstromanalysen geht hervor, dass der größte Wählerstrom jener ist der Wählerinnen und Wähler, die von ÖVP zur FPÖ gelaufen sind. Das sind 443.000 Stimmen, die da ausgetauscht wurden. Der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier hat den größten Wählerstrom, der in Österreich je berechnet werden konnte, genannt. Ein zweiter sehr großer Pool an Menschen, von denen die FPÖ ihre Stimmen bekommen hat, sind 258.000 Stimmen, die von Nichtwählerinnen und Nichtwählern übernommen werden konnten.
Also wirklich einiges, das da bei dieser Wahl in Bewegung geraten ist. Wenn wir auf die regionalen Ergebnisse schauen, gibt es denn da große Überraschungen?
Interessant ist vor allem, wie stark die FPÖ eigentlich durch die Bank gewonnen hat. In Kärnten etwa hat die FPÖ fast 20% zulegen können unter einem roten Landeshauptmann. Gleiches gilt fürs Burgenland, da hat die FPÖ rund 17% dazu gewonnen. Auch das Burgenland hat mit Hans-Peter Doskozil einen roten Landeshauptmann. Interessant ist auch das Ergebnis von Wien. Das ist eines der wenigen Bundesländer, in dem die SPÖ zugelegt hat. In Wien ist es vor allem auf Kosten der Grünen passiert. Nach der Nationalratswahl 2019 war die Wiener Karte ein bunter Fleckerlteppich. Innerhalb des Gürtels waren die Bezirke eigentlich alle grün gefärbt. Außer dem ersten Bezirk, der traditionell türkis bzw. schwarz ist. Seit gestern gibt es keinen einzigen grünen Bezirk mehr. Die sind alle rot geworden und es gibt auch nur einen einzigen blauen Bezirk. Das ist Floridsdorf, der Heimatbezirk des Wiener Bürgermeisters. In dem konnte Kickl überzeugen.
Jetzt stehen ja in den nächsten Wochen noch weitere Wahlen an, Regionalwahlen. Wie hat denn das vorläufige Ergebnis der Nationalratswahl hier schon mal den Ton angegeben?
Also in 2 Wochen wählt Vorarlberg. Das westlichste Bundesland ist eigentlich eine ÖVP-Hochburg. Derzeit wird Vorarlberg von einer türkis-grünen Koalition regiert. Beide Regierungsparteien haben deutlich verloren. Die Volkspartei musste in allen 96 Gemeinden ein deutliches Minus einstecken. Die FPÖ hingegen hat stark dazu gewonnen und hat ein Plus von 12% machen können. In 2 Monaten wählt dann die Steiermark. Da prognostizieren Umfragen schon seit längerem ein ähnliches Ergebnis wie jetzt auch bei der Nationalratswahl, also die FPÖ auf Platz 1 vor ÖVP und SPÖ. Momentan stellt die ÖVP mit Christopher Drexler den Landeshauptmann. Der ÖVP wird auch in der Steiermark ein klares Minus prognostiziert. Da wird vor allem spannend, ob sich die Wunschkoalition von dem Landeshauptmann ausgeht, weil der würde gerne Schwarz-Rot fortführen. Momentan geht es sich zumindest prozentuell nicht aus, wenn das Nationalratswahlergebnis auch das ist, was dann bei der Landtagswahl eintreffen könnte. Ganz spannend wird für die Steiermark natürlich auch, beziehungsweise auch für Vorarlberg, welchen Effekt mögliche Koalitionsverhandlungen im Bund dann auf die Wahl haben.
Klar ist, den wohlverdienten Urlaub bekommen Innenpolitik-Journalistinnen und Journalisten in Österreich jetzt mal immer noch nicht. Aber Ona, gib uns jetzt doch nochmal einen kleinen Fahrplan. Wie geht's jetzt in puncto Nationalratswahl in den nächsten Tagen und Wochen weiter?
Am Donnerstag soll es einmal das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl geben. Bis jetzt sind noch einige Wahlkarten, die nicht ausgezählt wurden. Die haben es nicht rechtzeitig ins Wahllokal geschafft und müssen eben erst ausgezählt werden. Bis 16. Oktober gibt es dann auch die Vorzugsstimmen. Da werden wir dann sehen, welche Leute tatsächlich ins Parlament einziehen, ob sich da auf den Listenplätzen noch etwas getan hat. Und dann warten wir mal auf das amtliche Endergebnis. Für gewöhnlich lädt dann der Bundespräsident, in dem Fall Alexander Van der Bellen, alle Parteien einmal zum persönlichen Gespräch ein, um über das Ergebnis zu sprechen, entscheidet dann, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt und dann müssen wir warten, welche Koalition sich ergibt. Im Jahr 2019 war es so, dass wir auch am 29. September gewählt haben. Da hat die Regierungsbildung dann 4 Monate gedauert und wir hatten erst im Jänner eine neue Koalition. Also es wird sich noch ein wenig ziehen.
Und wir halten Sie natürlich hier bei Thema des Tages up to date, was sich tut. Natürlich auch auf derstandard.at. Vielen Dank, Ona Kreuzleitner, für diesen Überblick.
Dankeschön, dass ich eingeladen war.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Berichterstattung gefällt und wichtig ist, dann können Sie uns zum Beispiel mit einem Standard-Abo unterstützen. Jetzt aber noch dranbleiben. Gleich geht's im Meldungsüberblick unter anderem um die neuesten Entwicklungen im Libanon. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Libanon beginnen heute Montag die 3-tägigen Trauerfeiern für den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah. Israels Armee hat den Kopf der Terrormiliz am Freitag bei einem gezielten Luftschlag getötet. Die Schiitenmiliz hat allerdings bisher keine Informationen über seine Beisetzung bekannt gegeben. Unterdessen verstärkt Israel seine Angriffe auf vom Iran unterstützte Kräfte sogar noch, nicht nur im Libanon, sondern auch im Jemen und in Gaza. International wächst die Sorge vor einem großen Krieg im Nahen Osten immer mehr. Aus den USA kommen Aufrufe, an Israel deeskalativ zu handeln. US-Präsident Joe Biden sucht deshalb auch das Gespräch mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Zweitens, während in Österreich die Rechtspopulisten die Wahl gewinnen, müssen sie in Frankreich vor Gericht. In der Affäre um mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im EU-Parlament müssen sich Marine Le Pen und weitere französische Rechtsnationale von heute an vor einem Pariser Strafgericht verantworten. Den insgesamt 28 Angeklagten wird Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Neben der langjährigen Parteivorsitzenden Marine Le Pen gehört auch ihr Vater und Parteigründer Jean-Marie Le Pen zu den Beschuldigten. Marine Le Pen hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Und drittens, ausnahmsweise einmal gute Nachrichten in der Klimakrise. Nach mehr als 140 Jahren stellt Großbritannien die Stromerzeugung aus Kohle ein. Das letzte Kohlekraftwerk südwestlich von Nottingham wird am Dienstag geschlossen. Damit ist das Vereinigte Königreich das erste wohlhabende Industrieland, das aus der Kohle aussteigt, wie unter anderem die Zeitung Times betonte. Wenn Sie sich für Klimafragen und alternative Energiegewinnung interessieren, dann hören Sie übrigens auch mal bei unserem Schwesterpodcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen rein. Da ging es in der letzten Folge vom Freitag zum Beispiel darum, wie energieintensiv eigentlich künstliche Intelligenz ist. Und ebenfalls noch ein Hörtipp, allerdings zur Wahl. Inside Austria vom Samstag beschäftigt sich damit, welche Koalitionsvarianten denn jetzt eigentlich wie realistisch sind. Auch unbedingt mal reinhören. Falls Sie Feedback und Anregungen für uns haben, dann freuen wir uns immer. Schicken Sie uns die einfach an podcast@derstandard.at. Und falls Ihnen diese Folge gefallen hat, zeigen Sie es uns doch zum Beispiel mit einer guten Bewertung und 5 Sternen, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.